herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Navigator Podcast. Die erste Episode mit einem Gast. Jörg, herzlich willkommen auf dem Podcast.
Herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, wir haben extrem viele spannende Themen, die wir besprechen können. Einerseits haben wir zusammen eine Studie gemacht, du mit deiner Firma und wir mit Neoviso zusammen in der Uhrenbranche, kommen wir nachher zu sprechen. Aber dann vor allem geht es auch ein bisschen um dich als Person, um deinen Werdegang und so deine Sichtweise auf den Markt. Was war schon in deinem Leben passiert und was wird noch kommen? Und ich kann da auch ergänzen, also ich glaube, das wird spannend.
Okay, lass uns loslegen und das diskutieren.
Sehr gut. Jörg, du bist ja jetzt selbstständig, warst aber vorher lange als CMO von Bucher unterwegs, hast aber deine Karriere bei Unilever gestartet, habe ich gesehen. Was war da dein erster Job?
Ja, tatsächlich. Ich war bei Unilever. Ich war im klassischen Marketing eingestiegen nach dem Studium und war dort Junior Brand Manager für Lipton Ice Tea. Okay. Es war eine sehr coole Aufgabe. Wir hatten ein cooles Team und damals sehr viel auch noch Spielraum, was vielleicht heute in diesen großen Konzernen so nicht mehr möglich ist. Mhm. Und ich glaube, wir haben diesen Spielraum mit einem wirklich coolen, guten Team und sehr fähigen Leuten extrem gut ausnutzen können.
Ja, das glaube ich. War das so irgendwie speziell, dass man gleich zu einem so großen Konzern gekommen ist, so als junger Mann? Oder hast du immer gedacht, ah, irgendwann mal will ich da komplett ins KMU, in den 20-Personen-Betrieb zurück, oder?
Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen zurückblenden. Ist ja schon eine Weile her. Mhm. Ich habe mein Studium Ende der 80er Jahre begonnen. Das zeigt auch, wie alt ich bin. Also nicht der klassische Neoviso-Zielgruppe, ja, genau. Sondern ich habe dann 1994 tatsächlich, oder in einem anderen Jahrtausend, meinen ersten Job nach der Uni angefangen. Und ich glaube, es war eine andere Zeit, oder? Damals hat man, wenn man karriereorientiert war oder sich ein bisschen was Interessantes machen wollte, hat man sicher die Großkonzerne angeguckt, weil das die Möglichkeit war, eben voranzukommen. Ich glaube, heute sind die Möglichkeiten vielfältiger und ich glaube, das Ideal ist heute eher so diese Start-up-Mentalität und zu skalieren, Unabhängigkeit. Diese Mentalität gab es damals noch nicht und natürlich die ganze Möglichkeit von Digitalisierung waren auch nicht gegeben.
Ja, ich glaube, also jetzt für mich, ich hätte es wahrscheinlich auch mega spannend gefunden, nach dem Studium mal zu einem ganz großen Unternehmen. Ich hatte mein Unternehmen schon gegründet, aber ich glaube, es ist schon spannend mal zu sehen, wie das so läuft. Wahrscheinlich eben heute sind die ein bisschen die Hände mehr gebunden, könnte ich mir vorstellen, oder? Was hast du alles gemacht dort?
Also, ja, also es war tatsächlich klassisches Produktmarketing. Also man hat damals war verantwortlich, das Produktsortiment zu entwickeln, Promotionen mit den großen Retailern, damals in der Schweiz noch voranzutreiben. Der Markt in dem Fall war jetzt auch noch nicht so weit entwickelt. Also wir haben auch neue Produktformate eingeführt. Also damals war es die PET-Flasche für Eistee. Tönt jetzt heute immer, man ist ein bisschen amüsiert, wenn man das hört. Aber das ist ein technologischer Sprung gewesen. Ja. Also eigentlich unglaublich vielfältig, spannend und sehr viel Pionierarbeit, was man eigentlich machen durfte.
Ja mega cool. Du bist dann wahrscheinlich dort in verschiedenen Rollen gewachsen, bist dann irgendwann bei Bucher gelandet. Du warst zwischendurch noch bei Coca-Cola, oder was war
ja,
das?
Ja, genau. Also ja. Die Zeit bei Unilever, die ging dann schon noch ein bisschen länger. Das waren insgesamt 12,5 Jahre.
Ah, wow.
Ich war nach meiner Zeit, ich sage jetzt ein bisschen sozusagen durch die Ränge hochgekommen, oder also bis zum Marketingmanager. Und ich wurde dann internationaler Marketingmanager für Europa. Mhm. Und war in Paris, habe dort 2,5 Jahre gearbeitet und bin dann zurückgekommen in die Schweiz, wo ich dann Verkaufsdirektor wurde für Food Service im Bereich Ice Cream und Food Service, also sehr coole Produkte. Ich war sehr beliebt bei den Kids in der Nachbarschaft, weil ich immer viel Klasse zu Hause hatte. ich bin dann später 2 Jahre zu Coca-Cola, respektive ist das Coca-Cola Bottling Hellenic Bottling Company, Entschuldigung, gewesen und war für die Valser Business Unit zuständig. Vor allem den Heim Delivery Service, den sie gehabt haben und habe dort mitgeholfen, das Ganze wieder so ein bisschen ein ruhiges Fahrwasser zu bringen. Nachdem Coke dieses Geschäft übernommen hatte, war da ein bisschen kulturelle Missverständnisse zwischen, sage ich jetzt mal, der einem internationalen Konzern und einem sehr lokal orientierten Markt.
Das glaube ich.
Und dann, ja, wie du sagst, 2009 bin ich zu Bucher gekommen. Interessanterweise habe ich als Student 3 Sommer lang jeweils bei Bucher in Luzern als, im Geschäft gearbeitet, als Verkäufer.
Okay.
Das war die große Zeit von Swatch, also die ganz große, wo die große Hype war. Also wir hatten Kunden, die dann spontan von Mailand nach Luzern gefahren sind, weil sie gehört haben, dass ein spezielles Modell bei uns erhältlich war. Das heißt, ich habe die Firma tatsächlich ein bisschen gekannt. Ich hatte auch immer noch die gleiche Personalnummer, was eher ein bisschen interessanter Nebenschauplatz ist. Und damals ging es bei Bucher tatsächlich darum, wirklich ein bisschen auch modernes Marketing einzuführen. Die Firma war doch recht erfolgreich, hatte einen guten Namen, aber ich glaube auch ein bisschen konservativ, angestaubt unterwegs und auch sehr noch stark lokal geprägt. Das heißt, es gab relativ wenig Leute, die jetzt vielleicht die ganz guten Ausbildungen hatten oder auch ganz wenig Leute, die zum Beispiel wirklich gut Business Englisch konnten oder andere Fremdsprachen. Okay.
Aber dann, wie muss ich mir das vorstellen, also wenn du dort in so einem, also mit welchem Job hast du gestartet? Gleich als CMO? Oder
es war ein bisschen eine andere Beschreibung, aber es eigentlich CMO. Ja. Damals hatte ich auch noch, weil die Firma deutlich kleiner war, hatte ich auch noch Verkaufsgeschäfte angegliedert, also auch noch Verkauf. Mhm. Was sich dann über die Zeit, dass Bucher stark gewachsen ist, einfach nicht mehr möglich war, vor allem den Verkauf jetzt angemessen zu betreuen, sozusagen im Nebenamt.
Du hast ja eben dort gestartet und da hast du gesagt, ja, wahrscheinlich, man hat da Potenzial erkannt, für die ganze Buchergruppe das zu wachsen zu lassen. Das macht man meistens mit Marketing und so Marktentwicklung. Warst du also so ein bisschen der Mann, der jetzt, wo die ganze Hoffnung drauf gelegt wurde? Also,
ja, it takes, beim Kind heißt es, it takes to a village, oder? um ein Kind zu erziehen, ich glaube auch da, oder? Das ist eine Kombination letzten Endes von einer guten Zeit, also die gute Phase, da hat sehr vieles auch gestimmt für die Uhrenbranche. Ja. Die Firma war eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, aber um diesen nächsten Schritt zu machen, musste man gewisse Dinge auch dynamisieren und man muss natürlich auch noch entsprechend eine Führung haben, die diese Offenheit hat. Aber ich war sicher einer derjenigen, die begonnen haben, ich will nicht sagen Turnaround, aber diese Weiterentwicklung von Bucher stark mit voranzuschieben.
Ja. Ich meine, es ist ja am Schluss ein enormes Legacy geworden, diese ganze Bucher-Story. Was würdest du den, ich sage jetzt mal, den erweiterten Startups oder Brands, die sich jetzt vielleicht auch schon in der Schweiz etabliert haben, was sind so 2, 3 Learnings, wo du sagst, hey, also wenn du auch so eine Legende aufbauen willst, hast du, oder vielleicht ein paar Dinge, an die man immer geglaubt hat oder so gemacht hat, weißt du, so Regeln oder so gewisse Werte?
Ist ein bisschen schwierig, oder das direkt zu übertragen. Ja. Bucher natürlich damals schon eine Firma war mit, als ich da eingetreten bin, war Bucher 21 Jahre alt.
Ja.
Also doch nicht wirklich ein Startup.
Ja.
Und auch noch natürlich in einem anderen Businessmodell, also nicht digitalen Businessmodell, sehr stark oder verankert. Ich glaube, was ich gelernt habe, was man sicher mitnehmen kann, ist Präzision, Genauigkeit, extremer Kundenfokus und irgendwo so eine gewisse, in einer schönen Art und Weise auch ein bisschen eine gewisse Demut, oder?
Ja.
Dem Kunden zu dienen, ohne dass man sich dabei irgendwie unterworfen oder unterwürfig fühlt, sondern einfach diese Freude auch hat, oder die Kunden zufriedenzustellen und dann die bestmögliche Leistung zu geben. Ja. Das sind sicher Themen, die jetzt auch eine Firma, die heute gegründet wird, bewegen wird.
Ja. Was war dein größter Umbruch? Ich meine eben, du hast Marketing bei Unilever damals noch ganz anders kennengelernt, dann ging es wahrscheinlich irgendwann mal beim Bucher ja auch, digitale Kanäle waren ja wahrscheinlich schon ein Thema, aber da ging wahrscheinlich noch einiges jetzt auch in den letzten 10 Jahren so.
Ja, sicher, also diese ganze digitale Transformation, oder die ist, also wenn jemand in meinem Alter ist oder so aufgewachsen ist in der Zeit und aktiv war, oder bei uns war tatsächlich, oder Medienplanung war entweder Print, vielleicht noch Plakat oder Outdoor, den man angeschaut hat. Und plötzlich hat man diese vielen Möglichkeiten und unendlichen Plattformen schon fast, wo man als Marke stattfinden kann. Vielleicht sprechen wir nachher noch, oder ganz sicher sprechen wir noch über Social Media zum Beispiel. Ja. Diese Möglichkeiten dann erstens zu verstehen und dann zu kombinieren, sodass es dann auch für die Zielgruppe relevant ist, die gerade jetzt für Uhren und Schmuck vielleicht etwas älter war, oder? Und noch nicht so digital affin, oder vermeintlich nicht so digital affin, das hinzubringen, das war, war eine Herausforderung und war sicher der größte Transfer oder Transformation in meinem Berufsleben.
Ja, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ganz ehrlich, das habe ich jetzt 2 Jahre lang komplett unterschätzt? So ein Schlüsselmoment, oder?
Ja, ich glaube, oder im Nachhinein ist man ja immer klüger. Ich glaube, die Uhrenbranche per se, die Luxusbranche insgesamt, war bei der digitalen, bei der Adaptation von digitalen Modellen eigentlich relativ spät dran oder sehr spät dran. Ich kann mich auch erinnern, es gibt so ein Standardwerk über Luxusmarketing von einem Business-Professor von HEC von Paris, also einer der besten Business-Schulen, der auch mal bei Louis Vuitton eine sehr wichtige Rolle hatte, da man auch gesagt, Luxus macht kein Digital. Ja. Weil Digital ist demokratisch und Luxus ist in der Definition natürlich nicht unbedingt demokratisch. Ja. Das war, glaube ich, 2014 war das noch so eine gängige Meinung. Ja. Und im Nachhinein muss man natürlich sagen, da haben wir vielleicht auch zu viel oder zu langsam agiert, oder? Und man hätte schneller nach vorne stürmen können.
Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, das ist gerade eine gute Überleitung zu dem, was wir ja auch zusammen in dieser Studie erforscht haben, vielleicht für die Erklärung, oder? Also Jörg, übrigens gibt es eigentlich noch eine spannende Connection, zwar Steffi, die war, bevor sie zu uns gewechselt hat, war sie bei Jörg im Marketing-Team natürlich, vor allem auch Digital-Marketing gemacht, ich kenne sie vom Studium. Und du hast dich jetzt mittlerweile selbstständig gemacht und hast entsprechend auch schon ein paar Mal mit uns und natürlich auch mit Steffi gesprochen und da kam die Idee, eine Studie zu machen und dass wir Daten erheben. Und ich mache es jetzt ganz schnell auf. Und zwar, was haben wir gemacht? Wir haben über 1000 Leute aus der Generation Z und Generation Y befragt, also spezifisch zwischen 18 und 35 Jahre alt. Das war aber nicht in der Schweiz, sondern wir haben die Hälfte in UK und die Hälfte in den USA befragt. Vielleicht vom Profi gleich von dir, warum in diesen zwei Märkten? Also mir ist klar natürlich, aber kannst du schnell erläutern für die Leute?
Bin ich froh. Ja. Ja, ich glaube, was interessant ist, oder diese Märkte USA, UK, einerseits sind das sehr wichtige Uhrenmärkte, andererseits sind das sicher die Märkte, wo man sieht, dass die Trends doch immer irgendwie einige Jahre vor anderen Märkten sind. Also sicher USA und dann UK ist so also ein bisschen die erste Welle, oder die nach Europa rüberschwappt, wahrscheinlich auch sprachlich, kulturell bedingt. Und dann kommt erst ein bisschen der Kontinent, oder das sind dann meistens 1 oder 2, 3 Jahre Verzögerung. Ja. Deshalb hat uns besonders interessiert, wie die Haltung eigentlich von diesen jungen Kundinnen und Kunden oder potenziellen, sind ja noch nicht alle Kunden, sind für die Uhrenbranche.
Sehr gut, also das haben wir so befragt. Ich glaube, das ist auch vielleicht für andere, die jetzt zuhören, überlegt euch, oder wo werden die Trends gesetzt und dann befragt dort mal entsprechend die junge Zielgruppe. Oder? Und ich glaube, die Prämisse wäre dann zu überlegen, ja, sind Luxusuhren überhaupt noch relevant für junge Leute? Glaubst du, das ist auch etwas, was die Uhrenbranche ein bisschen unterschätzt, nach wie vor heute, so diese junge Kundschaft? Oder?
Ja, ich glaube, es ist vieles passiert in den letzten Jahren. Und ich glaube, da haben nicht zuletzt auch Bucherer, oder, mit einer doch recht progressiven Haltung und andere haben da einiges dazu beigetragen. Mhm. Um dieses Thema verstärkt auf den Tisch zu bringen. Ich glaube, ein bisschen insgesamt sieht man bei der Uhrenbranche schon immer noch halt diese eher etwas gesetztere, finanziell besser gestellte Zielgruppe, die vielleicht, ich sage jetzt mal, 40 oder älter ist. Und vergisst dabei eigentlich, dass man natürlich dauernd eigentlich diese jungen Leute für die neuen Uhren oder für diese Uhren begeistern muss, gerade in einer Zeit, wo es eben mit Smartwatches eine unglaubliche Konkurrenz gibt. Und man muss die Produkte neu erklären und neu darstellen. Und die Werte und die Art und Weise, wie man so etwas macht, ist eben nicht gleich, wie das eben für die Väter oder Mütter dieser, ich sage jetzt mal Kinder, sind ja nicht mehr kleine Kinder, aber diese jungen Generation ist.
Gemacht wurde.
Das muss man ganz anders machen.
Wir können jetzt natürlich nicht die ganze Studie durchgehen, aber so ein paar Highlights, man kann das auch bei uns so bestellen, dann senden wir euch das natürlich zu, wenn ihr Interesse habt. Aber du hast es gerade erwähnt, oder? Also 67% hat uns gesagt aus der USA, dass sie eine Smartwatch besitzen. Und lustigerweise auch 58% aus der UK besitzt eine Luxury Watch schon, also wo wir gesagt haben, ab 2000 US-Dollar. Hat dich das überrascht, diese zwei Daten? Da hast du wahrscheinlich gedacht. Vielleicht nur schnell, gleich dritter Datapunkt. Ich glaube, da kannst du einiges erzählen. Dass dann trotzdem 80% der Männer gesagt haben, doch, ich ziehe es in Erwägung, eine Luxusuhr zu kaufen. 80% enorm hoch für eine These, wo man sagt, ja, alle wollen ja nur noch eine Smartwatch, Apple Watch und dann ist das gut.
Ja, also vielleicht noch vorauszuschicken, wir haben diese Umfrage nur gemacht oder fokussiert auf Leute mit einem hohen Einkommen.
Genau.
Weil wir gesagt haben, das sind wahrscheinlich die relevanten Käufer, Käuferinnen für diese Art von Produkten. Das heißt, das ist nicht unbedingt jetzt demografisch repräsentativ.
Genau.
Aber die Zielgruppe von teuren Uhren, muss man auch fairerweise sagen, ist auch nicht unbedingt in dem Sinne jeder Mann oder jede Frau, sondern eben auch Leute, die ein bisschen finanziell besser gestellt sind. Die Ergebnisse haben mich tatsächlich eigentlich sehr überrascht. Es gab verschiedene Thesen, oder was das bedeutet, wenn jetzt die Smartwatch, da denkt man vor allem natürlich an Apple, oder, und dann gibt es natürlich die eine oder andere Fitnessuhr noch, wie Garmin und andere, wenn die jetzt um sich greifen und von sehr, sehr vielen Menschen getragen werden. Man sieht ja, dass Apple heute mehr Umsatz macht als eine Marke Rolex, die Marktleader ist. Apple macht mehr Uhren als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie. Das heißt, also man sieht diese Uhr an unglaublich vielen Handgelenken. Ja. Und die These war, und da haben einige Industrieexperten und auch Industriekapitäne gesagt, ja, das wird schwierig, diese Handgelenke sozusagen zurückzuerobern. Das war die eine These. Die andere These war, dass Menschen gesagt haben, nein, das ist super, dann gewöhnt man die jungen Leute wieder daran, dass am Handgelenk ein Instrument ist und dass dieses Handgelenk oder diese Real Estate am Handgelenk gebraucht wird. Ich glaube, es hätte für beide Thesen gibt's gute Argumente, weshalb es so ist. Aber wir wollten eben nicht nur Thesen haben oder Theorien aufstellen, sondern wir wissen, was denken die jungen Leute. Und die haben uns gezeigt, sie lieben die alte, klassische, mechanische Uhr.
Ja. Vielleicht ist ein bisschen, also ja, nein, vielleicht ist es gar nicht so weit hergegriffen, aber das ganze Thema Entschleunigung, weil ich meine, ich habe auch mal eine Apple Watch gekauft und das Erste, was du eigentlich abschalten musst, sage ich mal, sind die ganzen Notifications. Man denkt ja, ah oh cool, dann habe ich alles gleich im Überblick, kann das beantworten oder reagieren, aber eigentlich ist es ja enorm, oder? Und ich glaube, es ist ja nicht nur das Statement, sondern auch eine gewisse Ruhe am Handgelenk, sage ich mal.
Ja, es ist interessant. Ich bin ja selber ein Apple-Fanboy. Ich hatte sogar schon Tickets zu zwei Keynotes von Steve Jobs.
Okay,
also
okay.
Wirklich zu einer Zeit, wo Apple noch nicht so eine große Firma war, wie man es heute kennt. Ich selber habe auch eine Apple Watch versuchshalber getragen und habe eine Woche, habe ich gesagt, die trage ich jetzt. Und ich war ein bisschen selber underwhelmed, wobei ich nicht der Benchmark bin. Man sieht ja, dass Millionen von Menschen diese Uhr eben tragen. Ich glaube, es geht hier nicht nur um Funktion, es geht auch darum, auszusagen, wer man ist, vielleicht etwas über seinen Erfolg auszusagen oder vielleicht auch ein bisschen über die Art und Weise, wie man Stil definiert, wie man im Leben angekommen ist. Ja. Vielleicht ist das die wichtigere Aussage als jetzt die Funktion, Zeit etc., die man ja sowieso auf dem Handy sehr genau verfolgen kann. Oder?
Ja, genau. Du hast vorhin erwähnt, oder? So Apple Watch und so und versus Rolex zum Beispiel, eine der größten Uhrenmarken, und da möchte ich gleich einsteigen, oder? Wir haben gefragt, welche Luxury Watch Brand hast du schon gehört? Und da war halt schon heftig, wie weit der Abstand ist von Rolex mit 80% zu Cartier 51% und dann Omega 42%. Und dann gibt es nochmal einen Abstand, aber jetzt so der große Abstand von Rolex. für dich normal oder auch überraschend trotzdem bei der nächsten Generation wieder?
Nein. Dass Rolex zu oberst sein würde, habe ich so erwartet. Was ich nicht erwartet habe, ist diese absolute Dominanz dieser Marke. Ich kann mir ein bisschen auch vorstellen, oder, dass vielleicht eine Zielgruppe, die noch nicht so viel Erfahrung hat, sich vielleicht auf wenige Marken fokussieren wird. Dass das so extrem ist, hat mich tatsächlich in diesem Ausmaß überrascht und habe ich zumindest nicht so kommen sehen.
Ich hätte zuerst die These aufgestellt, dass man ja sagt, okay, die Marke, die vielleicht eher, wir haben letztes Mal, als du hier warst, ja kurz darüber gesprochen, so, was sind so Einstiegsmarken, vielleicht so im Luxussegment, also nicht, dass jetzt sich alle das leisten können, sagen, ja, ich beginne da mal bei 2.000 und dann irgendwann kaufen sich alle etwas für 40.000, natürlich überhaupt nicht, aber so, irgend so jetzt eine Omega ist ja im Schnitt, du korrigierst mich, falls ich da irgendeinen Schwachsinn erzähle, aber ist ja schon vom Pricing her nochmal eher im Einstieg oder auch von der Erhältlichkeit als jetzt eine typische Rolex, oder?
Ja, also jetzt Omega, hatte ich gesagt, wäre so in dem Bereich, von dem wir jetzt sprechen, recht vergleichbar.
Okay, ja.
Mit einer Rolex jetzt rein preislich gesehen. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein Preisargument oder Erschwinglichkeitsargument, sondern hat tatsächlich damit zu tun, dass die Kommunikation von Rolex offensichtlich besser greift.
Ja.
Oder die Kommunikation, und da kommen wir dann eigentlich in dein Feld der Expertise, oder die Kommunikation, die eben auch junge Menschen selber machen, eben über die Social Media,
genau.
Besser wahrgenommen wird von ihren Peers. Und eben auch dann beeindruckt und dass sie sagen, okay, meine Kollegen, meine Freundin und so, die haben begehren Rolex, haben eine Rolex, das ist cool, ich möchte die auch.
Das meine ich, also sorry, vielleicht habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt, aber so eine Omega oder so eine Longines oder zum Beispiel Longines oder so, hätte ich jetzt so gedacht, hey, das ist vielleicht vom Pricing her vielleicht noch eher so als Einstiegsuhr gedacht, oder? Und dann sollte das so viel bekannter sein, weil man sich damit auseinandersetzt, weil Rolex ist noch ein bisschen weiter weg, aber vielleicht das große Ziel. Aber du hast recht, wenn ich auf Social Media schaue, was passiert, jetzt in meiner Bubble, aber auch wenn wir da sonst Marktforschung machen und so, über andere Themen, da geht es ja manchmal auch um Marken oder so Luxussymbole oder Marken. Also wie stark Rolex da eine Rolle spielt und wie wenig alle anderen Marken da vorkommen, das ist echt heftig. Und wenn ich was von den anderen Uhren sehe, zum ganz ehrlich sein, dann habe ich manchmal fast das Gefühl, die nehmen einfach irgendeine TV-Ad, die sie halt dafür wahrscheinlich Millionen produziert haben und spielen das auf TikTok aus, weil sie halt sagen, ja, da können wir auch noch Reichweite generieren. Aber das funktioniert halt gar nicht, oder?
Ja, also genau. Also wie man die jungen Zielgruppen erreicht oder nicht erreicht, oder? Ich glaube, da hast du die und mit deinem Team die Expertise. Ich stelle fest, oder Rolex hat ja auch nicht nur so eine unglaubliche, stark auf die jungen Zielgruppen fokussierte Kommunikationsstrategie. Ich glaube, da gibt es sehr viel User-Generated Content, der gemacht wird. Ich glaube, viele Marken, vielleicht auch ein bisschen weniger jetzt, das nimmt auch wieder ab, haben ein bisschen Blindspot, was tatsächlich von jungen Leuten gebraucht wird, also Stichwort TikTok. Und die etwas älteren Manager, ich gehöre auch dazu, oder? Die sind dann vielleicht eher eben noch auf Instagram unterwegs und sehen vielleicht auch so gar nicht, was da eben von User-Generated Content alles abgeht.
Ja, das ist schon, ich glaube, das ist wirklich so ein großer Pluspunkt für Rolex, also wie einfach die Marke im Content einfach wieder eine Rolle spielt und für sehr viel steht und alles andere dann eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ich habe jetzt auch schnell geschaut, okay, welche Uhren würden Sie dann auch kaufen, oder? If you were purchasing any kind of luxury watch, which brand would you choose? 52%, auch hier wieder Rolex mit großem Abstand zu Cartier, wo mit 12% da ist. Und dann Patek Philippe 6%. Ja, weil du siehst die Liste hier auch. Hättest du irgendeine Marke gedacht, die da weiter oben ist oder wo?
Ich glaube, die Reihenfolge hat mich jetzt per se nicht so überrascht. Es hat einerseits repräsentiert, oder Rolex ist die größte Uhrenmarke, also ist es zu erwarten, dass die zu oberst liegt. Und dann gibt es vielleicht noch interessant, oder Cartier sehr beliebt oder stärker beliebt bei den Damen oder jungen Frauen, die wir befragt haben. Also dort haben die es geschafft, sich so eine gute Nische irgendwo auch aufzubauen. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass die meisten Marken eigentlich praktisch gleich auf sind, aber auf sehr tiefem Niveau. Das heißt, außer vielleicht diese jetzt Brands, die du erwähnt hast, haben es relativ wenige Marken geschafft, irgendwo Präferenz aufzubauen oder diese Zielgruppe zu erreichen, anzusprechen. Und positiv formuliert, liegt da noch sehr viel Potenzial brach. Und ich glaube eben, da, das ist ja eigentlich auch ein Grund unserer Zusammenarbeit, oder? Da haben viele Marken eigentlich auch ein bisschen Bedürfnis, unterstützt zu werden.
Absolut. Also ich glaube schon, wenn man da mal schaut, wie da kommuniziert wird, wir sagen ja häufig auch allen anderen Marken so, wenn ihr junge Leute erreichen wollt, macht natürlich relevanten Content, logisch, liegt auf der Hand, aber eben auch, was, dass visuell auch sinnvoll ist, dass ich von Jungen was für Junge kriege. Ich sage nicht, dass du da 21 oder 16-Jährige immer zeigen musst, aber so eben, die Zielgruppe war zwischen 18 und 35 Jahre alt. Ich glaube, da gäbe es enorm viele Stories von spannenden Leuten in den Regionen, die man dort auf Social erzählen muss. Und ich glaube, man muss auch noch ein bisschen wegkommen von diesen klassischen, okay, wir haben diese ganzen Kampagnen und da schöne Visuals und damit gehen wir raus. Ich weiß, das ist wahrscheinlich so sehr wichtig für diese Branche, aber ich glaube trotzdem, um glaubwürdig oder authentisch zu sein, ist es absolut okay, dass du noch viel mehr kleinere Geschichten erzählst von einzelnen Leuten, auch junge, erfolgreiche Leute, die diese Brands tragen oder Geschichten erzählen aus ihrem Leben. Und ich glaube, das passiert viel zu wenig.
Ja, ich glaube, eine Marke, die das in den letzten Jahren eigentlich sehr gut gemacht hat oder wahrscheinlich fast am besten von allen gemacht hat, das ist eine Audemars Piguet. Und interessant ist eigentlich, wenn man ein bisschen verfolgt, wie die kommunizieren, sieht man, dass das, was man institutionelle Kampagne nennt, also diese klassischen Kampagnen, die sind eigentlich bei Audemars Piguet relativ klassisch. Sie zeigen eine sehr schöne Natur vom Jura, aus der Gegend, wo sie herkommen, mit diesen wirklich perfekten, tollen Bildern. Und gleichzeitig haben sie aber auch dann, wenn es darum geht, Social Media oder im Eventbereich eben wahrgenommen zu werden oder mit Ambassadors zusammenzuarbeiten, waren sie die Ersten, die zum Beispiel die ganzen Hip-Hop-Szene oder stark bedient haben. Natürlich oft mit Uhren, die auch wirklich wild waren und mit Diamanten übersät und extrem teure Modelle. Sportstars haben die gehabt, also vor allem eben auch wieder so eigentlich interessanterweise doch stark aus dieser schwarzen Kultur, oder? Ja. Basketball war auch so ein Thema. Das heißt, die haben eigentlich zu dieser etwas behaglichen, braven Schweizer Welt haben die es geschafft, dazu zu mischen, eine interessante, eine aufregende, manchmal auch eine wilde oder vielleicht sogar gefährlich anmutende Welt von internationalen Stars, die das eben aufregend gemacht hat für viele, auch junge Menschen, und diesen Brand eigentlich extrem begehrlich gemacht haben.
Denkst du, wenn du jetzt so, also nicht um deine CMO-Kollegen da irgendwas reinzubretschen, aber denkst du, viele sind auch zu wenig mutig? Weißt du, weil es braucht ein bisschen Mut, junge Zielgruppe so anzusprechen mit neuen Geschichten.
Ich weiß nicht, ob die CMOs zu wenig mutig sind. Ich glaube, manchmal sind es einfach die Unternehmen. Ich würde es jetzt mal vorsichtig sagen. Okay. Es ist auch verständlich, oder? Wenn man einen großen Brand hat, muss man ja irgendwie das mit feinem Fingerspitzengefühl so eine Marke führen. Das hat man von außen gesehen, hat man immer das Gefühl, das ist alles ein bisschen hü-hot. Aber ich glaube, es ist eher das feine Instrumentarium, was wirklich gebraucht wird, um das erfolgreich und langfristig zu machen. Aber ja, ich glaube, dass man die Art und Weise, oder wie man Produkte darstellt, in welchem Kontext man diese Produkte darstellt, tatsächlich innovativer sein sollte. Und wir haben das war 2019, vor der Pandemie, eine Kampagne gemacht mit Bucher. Wir haben dann eine Uhrenmarke als Partner gehabt. Und da haben wir einen jungen Mann gezeigt, der auf einem Skateboard mit Anzug durch die Stadt gefahren ist, durch Berlin. Ja. Wir haben das vorher getestet, auch mit jungen Menschen, und die waren total begeistert. Und dann es gab verschiedene Szenarien, unter anderem, wir setzen den auf ein Fahrrad, das ist ja auch noch irgendwie noch cool und unkonventionell, also nicht in das teure Auto, oder? So ein bisschen dieser Mix vom Jung ist schon irgendwie angekommen, aber irgendwie doch noch frei. Und ich hatte die lange Diskussion mit richtigen Vertretern von diesen Uhrenmarken, die gesagt haben, es geht nicht, das ist zu wild, ihr geht da viel zu weit, das passt überhaupt nicht, wir sind eine elegante oder eine namhafte Marke. Und ich muss dann auch sagen, dass die CMO, eine Dame, dann gesagt hat, okay, nein, das finde ich cool, ihr habt die Vision, ich gebe das frei, oder? Ja. Ich vertraue euch. Und das war für uns eines dieser ganz coolen Motive, das dann auch eben von vielen junge Leute angesprochen hat und gutes Feedback gegeben hat. Ja, aber cool. Diesen Mut, der fehlt natürlich oft.
Ja, auch. Genau. Ja, und ich glaube, wenn man diese Plattformen anschaut, dann geht es ja nicht nur um den Inhalt, sondern wahrscheinlich auch die Form, wie man die Marke präsentiert, dass man dann häufig halt nicht die klassischen CICD-Dinge so einhalten kann. Und ich glaube, die Marke eben durch die Tonalität im Sinne von, wie wird die Geschichte erzählt, welche Musik wird gewählt, der Schnitt und nicht mit den Logos und mit dem Text und mit all das, was man halt so hat. Also TikTok lebt ja zum Beispiel davon. Ich glaube, auch auf TikTok hat eine Luxusmarke absolut auch eine Relevanz. Und ich glaube, das sieht man auch so im kann jetzt mit Champagner oder ich finde auch so, was so Wimbledon oder so macht, die versuchen ja auch zum Beispiel so diese Klasse hochzuhalten vom Sport, oder? Aber trotzdem cool erzählt auf TikTok, die gehen ja auch nicht einfach hinunter mit der Qualität. Und ich glaube, das passt dann schon, passt schon sehr gut.
Ja, und ich glaube, was man eben auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Generation, über die wir hier sprechen, da gibt es verschiedene Studien, die sagen, dass spätestens in 4 oder 5 Jahren 75% des Luxuskonsums von dieser Generation gekauft wird. Also es geht jetzt nicht um einen Nebenschauplatz, sondern es geht eigentlich um die Zukunft der Luxusindustrie. Mhm. Und diese Balance zwischen jetzt nehmen wir mal Marken, Heritage, irgendwo, was auch für viele Junge übrigens sehr interessant ist, oder Geschichte, und gleichzeitig aber zeigen, wie ist das diese Heritage, diese Herkunft, wie ist die heute noch relevant? Mhm. Und das zu übersetzen, die heutige Zeit, das ist das, was viele Marken, ich sage jetzt mit mittlerem Erfolg, betreiben oder sich vielleicht auch noch nicht so richtig getrauen oder vielleicht auch gar noch nicht angeschaut haben.
Ja, das stimmt.
Weil auch vielleicht auch das Management manchmal eben nicht aus dieser Generation stammt.
Ich meine, das ist ja genau meine Aufgabe immer, auch mit den Referaten, Workshops, bevor du im Employer Branding oder im Marketing und so Dinge anpassen kannst, muss jetzt zuerst mal das Management das sich anhören und mal schauen, okay, um was geht's da? Eine junge Generation, warum ist das für uns relevant? Was macht es aus? Und dann sagen sie, okay, doch, da müssen wir mal eintauchen. Und ich glaube auch hier wieder, oder? Bei uns ist ja nicht die Idee, du kannst hier die Studie haben und dann geht's gleich los. Und es geht ja darum, du schaust dann auch wieder pro Brand, oder? Und so, okay, was macht euch aus? Macht vielleicht nochmal eine Studie, oder? Eine Fokusgruppe oder eine Zielgruppenanalyse und schaust, wie diese Marke mit dieser jungen Generation zusammenpasst.
Jetzt würde mich interessieren, du hast ja selber, dein Team ist ja eigentlich genau dieser Zielgruppe drin. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, wer der Älteste ist, aber der dürfte ungefähr bei 30 maximal liegen.
32, 33, ja.
Okay, und die Jüngeren sind dann bei 20 ungefähr. Ja. Das heißt, du hast wirklich eigentlich ein Team von diesen Leuten. Wie geht ihr dann vor, um besser zu verstehen? Also ihr seid aus dieser Generation, aber
wie sind verstehen? Aus der Generation? Meistens ist es aber ist spannend zu hören, oder, was die Leute so denken. Aber meistens suchen wir dann ja auch spezifisch mit der Marke oder mit dem Kunden heraus, okay, wer könnte diese Zielgruppe genau passen, und versuchen dann aber eine möglichst ich sag mal, heterogene Gruppe zusammenzutreffen, oder, und sagen, okay, dass du möglichst viele verschiedene Meinungen an einem Tisch mal hast mit so 6 bis 8 Leuten, du diskutierst 2-3 Stunden lang, und wenn du das gut moderierst, hast du schon mal sehr gute Eckpunkte von Informationen. Und dann nehmen wir das, also qualitative Marktforschung, und was wir dann on top immer machen, sind dann noch Umfragen. Das heißt, wir befragen eigentlich ein Panel aus der Schweiz oder aus dem Dachraum und versuchen dort nochmal Dinge herauszuholen. Jetzt hier könnte man auch noch andere Länder dazu nehmen, aber das gibt dir eigentlich die Grundlage für alles. Also sagst, okay, mit welcher Botschaft, mit welcher Idee, mit welchem Storytelling gehst du hinaus, und dann baust du die ganze Strategie und das Creative drumherum.
Ja, ist ja interessant. Also wir haben ja das selber schon darüber gesprochen, oder? Wenn man bei euch durch die Agentur geht, da haben doch einige auch schon schöne Uhren.
Ja, das stimmt, ja.
Und auch, da gibt es auch schon ein paar Uhren-Nerds, die auch sehr, sehr viel über diese Uhren wissen.
Absolut. Und ich glaube, das ist eben auch cool, oder? Also wir haben intern schon einige Leute, die jetzt sich, das ist ja meistens so, jetzt mit 35 Leuten kannst du sehr viele verschiedene Themen, wo du schon mal eine sehr gute Projektgruppe dazu bauen kannst, die selber interessiert ist, die auch den Markt schon angeschaut hat. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir zeigen können, hey, das sind Leute, die bereits eine Uhr gekauft haben und vielleicht die Konkurrenz gekauft haben, aber du kannst schon mal zeigen, was haben die für eine Customer Journey durchlebt oder was haben die für Interessen gehabt und so. Und deshalb können wir da intern auch schon einiges abdecken und es gibt schon spannende Diskussionen. Auch die Studie gab enorm viel zu diskutieren, weil man auch gesagt hat, ah, ja, stimmt eigentlich, ich glaube, ich hätte recht ähnlich abgestimmt oder kenne halt genau diese Marke, die ich dann gekauft habe.
Ist ja lustig, wenn man auf die Studie zurückkommt, wenn man sich ein bisschen fragt, was findet ihr denn eigentlich spannend an diesen Uhren, oder? Dann kommen eigentlich genau diese Werte, Heritage, Qualität,
ja,
genau. Die man auch ein bisschen manchmal sagt, ja, das ist ein bisschen langweilig, oder? Mhm. Das heißt, eigentlich ist das, was diese Uhren eben auszeichnet, für über Generationen hinweg, ich sage jetzt fast gleich geblieben.
Ja, absolut.
Aber was eben anders ist, ist die Art und Weise, wie ich diese Leute oder diese neuen Zielgruppen ansprechen muss. Und das, glaube ich, verstehen noch nicht alle. Und wie gesagt, da gibt es ja ihr oder andere, die auch spezialisiert sind, um das eben genau zu verbinden.
Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, weil früher war es vielleicht einfach andere Storytellings, andere Kampagnen, andere Themen und heute sind es wirklich andere Kanäle, andere Arten und Weisen, wie ich das produziere. Und da habe ich schon gemerkt, also eben viele Uhren finden oder viele Marken finden wirklich einfach gar nicht statt. Und das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, du musst stattfinden, du musst relevant sein. Auch wenn es noch nicht deine Zielgruppe ist, du musst irgendwo Platz haben, weil vielleicht im Fernsehen oder so haben alle Generationen noch mitgeschaut und jetzt heute ist halt einfach so, ja, die Kanäle werden gar nicht bespielt und die Jungen sind halt nicht mehr am Fernsehen schauen, sondern sie sind halt wirklich 2-3 Stunden auf TikTok, auf Snapchat, auf Instagram, BeReal, Twitch oder was auch immer und ich glaube, es ist absolut gerechtfertigt, dass man dort mittlerweile eine klassische Kanalstrategie für diese Kanäle auch hat.
Ja, wahrscheinlich haben da auch einige, ich sage jetzt Managements eben, die auch ein bisschen älter sind wie ich, oder?
Ja.
Wahrscheinlich auch einen Blindspot, weil sie eben diese gar nicht wissen, dass es diese Medien gibt oder vielleicht nur peripher, und aber das selber gar nicht verfolgen und dann eben auch die Zielgruppen verpassen.
Genau, und dann sagen, ja, aber weißt du, wenn ich auf Social Media bin und nicht regelmäßig unterwegs bin, dann ist es auch nicht gut. Und dann sage ich mir, ja, das ist ja genau die Idee, dass du eben Social Media kontinuierlich betreibst, kontinuierlich Geschichten findest, die du da immer wieder erzählst und so einfach relevant wirst und bleibst und die Generation dann vielleicht auch sagt, okay, in 10 Jahren oder 5 Jahren kaufe ich mir vielleicht so ein Produkt oder kann es mir leisten. Aber du kennst es ja, das ist halt wirklich nicht schnelles Marketing, sondern es ist Brandaufbau, den man dort super betreiben muss. Und ich glaube, da werden sich noch einige Dinge ändern, wenn jetzt da nur schon 2-3 Marken das richtig gut machen, dass sie sich einen enormen Vorteil holen gegenüber all den anderen klassischen Marken.
Hast du das Gefühl, oder? Wir haben darüber gesprochen, Mut zum Experimentieren. Das fehlt vielleicht am besten bei diesen Uhrenmarken. Hast du das Gefühl, wenn jetzt ein Experiment mal falsch geht? Also außer, es gibt ja gewisse Dinge, die wirklich No-Go sind. Also wir reden, glaube ich, nicht von diesem, aber vielleicht mal ein Creative, vielleicht jetzt einfach nicht ganz so super ankommt, zerstört das eine Marke? Sind das die jungen Leute, werden sagen, ich boykottiere das? Oder?
Nein, ich glaube eben, solange du ethisch einigermaßen korrekt handelst, also nicht rassistisch oder irgendwo feindlich gegen ein Gender oder so und gar nicht nachhaltig oder so sein, also das kannst du ja wie einhalten. Und ich glaube, alles andere, so einfach wie es klingt, aber der Algorithmus regelt dann schon, weil du findest es nicht spannend, okay, dann geht es wie auch unter. Das ist auch cool, oder? Du hast automatisch so eine Trial-and-Error-Funktion auf der Plattform drauf.
Also schlechter Content kann man die Marketeers trösten, das stört niemand, weil es dann keiner sieht.
Oder? Absolut, genau. Oder einfach, es sehen nicht so viele und dann ist es erledigt, weil in 3 Tagen hast du wieder neuen Content. Das müssen die Leute auch verstehen. Und ich glaube, das ist auch das Coole, dass du möglichst viel testest. Und ich bin sogar der Meinung, dass viele Marken auch in diesem Segment, von Luxussegment, sagen würden, hey, wenn wir da mal ein halbes Jahr testen und machen und Stories erzählen, plötzlich kommen uns 2-3 Ideen oder Attribute von der Marke, was wir erzählen können, was uns nie in den Sinn gekommen wäre, dass es so gut funktioniert. Mhm. Oder? Also sehen wir die Daten dazu. Mhm. Und das finde ich extrem, extrem spannend. Mhm. Ja, ich glaube, jetzt haben wir sehr viel diskutiert. Wir gehen jetzt nicht noch weiter in die Details. Aber vielleicht trotzdem noch so eine Frage an dich. Hast du gewisse Trends, die du siehst? Ich meine, so, du kommst ja auch aus dem Retail-Geschäft, wie muss ein Laden aufgebaut und so Sachen, jetzt gerade mit der Apple Vision Pro oder Augmented Reality, Spatial Computing und so, sagst du, uiui, ja, das muss man sich auch komplett neu überlegen, oder siehst du da gar kein Problem oder so, vielleicht ein paar Ausblicke?
ob jetzt kurzfristig bin, dass dieses, sage jetzt, Spatial Computing wichtig sein wird, also als Kundenerlebnis gefühlt noch nicht, oder? Mhm. Ich glaube, das ist dann eher so beim zum Beispiel Planen oder Kreieren eines Jobs, oder? Öffnet ja. das enorme Möglichkeiten jetzt für Designerinnen, Architekten etc., auch natürlich für Kunden, um zu verstehen, wie funktioniert so ein Laden und man kann sich das sozusagen bewegen, oder bevor man überhaupt das gebaut hat. Das finde ich einen riesigen Vorteil und enorm spannend. Ich glaube, bei den Trends, es ist tatsächlich so, oder? Ich glaube, dieses Kommunikationsverständnis, das man heute noch ein bisschen hat, und da denke ich vor allem so ein bisschen eher an die oberen Management-Etagen, die eben auch schon etwas älter sind, die eher noch etwas aufgewachsen sind in dieser Zeit, wo man an die große Kampagne gedacht hat, oder wo man diese ganz großen Werbekampagnen konfiguriert hat, mit der Hoffnung, dass es dann multipliziert sieht. Meine Meinung ist, dass diese Zeit ein bisschen vorbei ist. Ich glaube, es braucht heute viel mehr so einen kontinuierlichen Strom von News, von interessanten Inputs, vielleicht auch mal etwas Lustiges, oder also lustig im Sinn von witzig oder gewitzt oder gedacht. Unterhaltsam auf jeden Fall. Und das in hoher Frequenz. Weil wenn man schaut, wie lange man an diesen Bildern verweilt, man stellt sich ja bei selber fest, es gibt ja auch Studien dazu, man verbringt eine halbe Sekunde, wenn man Glück hat, 2 Sekunden mit einem Bild auf Social Media und dann geht die Reise weiter. Oder? Das heißt, da habe ich manchmal das Gefühl, dass viel zu viel Zeit investiert wird in die Perfektionierung, anstelle eines Denkens, wo man sagt, ich mache mit dem gleichen Aufwand viel mehr Content, immer noch gut gemacht, aber vielleicht nicht mit dem ganz letzten Schliff.
Genau.
Und bleibe so schnell am Puls, reagiere auch, wenn etwas passiert auf der Welt, was für die Brand, für den Brand relevant ist, und verändert sich so. Oder? Ich glaube, das sind so die Mechanismen, die ich sehe. Das heißt, also wirklich eine Reallokation, ein neues Denken und so dieses Weg von dieser Kampagne, die dann irgendwie sozusagen die Welt im Sturm erobert. Mhm. Ich meine, die Zeiten, eigentlich sind die vorbei.
Ja. Glaube ich auch. Ja, sehr spannend. Haben wir alles gesagt.
Wir haben viel gesagt.
Sehr viel gesagt zumindest, ja. Ja, war cool, mit dir zu sprechen. Cool, können wir das mal so in einen Podcast aufnehmen. Ja, ich glaube, das ist sicher sehr, sehr spannend. Wo kann man dir am besten folgen? Du hast selber einen coolen Insta-Kanal.
ja, genau. Aber ich habe einen Insta-Kanal, der sich irgendwie vor allem im Bereich Vintage-Ski unterhält. Ja. Das hat überhaupt nicht mit Uhren zu tun. Der mir aber als so ein Sidekick von mir, der mir viel Spaß macht und der von unglaublich vielen Leuten gefolgt wird. Sonst selbstverständlich unter New Norms auf LinkedIn oder Jörg Baumann auf LinkedIn, wenn mich da jemand hört heute oder jetzt und gerne folgen wird und verbinden wird, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen.
Genau, Jörg, macht das bitte und folgt ihm, schreibt ihn an, wenn ihr eine Idee oder eine Frage habt. Und vielen Dank an alle, die da zugehört haben. Einmal mehr auf dem Podcast. Ich mache das jetzt auch schon eine Zeit. Nicht immer gleich konstant, aber man hat eigentlich nicht immer gleich viel Zeit. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Sehr spannend. Ich glaube, sehr viele Informationen, die man da rausnehmen kann. Jörg, alles Gute weiterhin und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit in diesem Jahr.
Okay,
und
viel Spaß.
Yes, okay. Alles Gute. Tschüss zusammen.
Ciao.